Ja, wir haben an diesem dritten Adventssonntag zwei Themen, die diesen Sonntag durchziehen. Das klang auch schon in der Moderation an. Das eine Thema ist Trost und das werde ich gleich entfalten. Und das andere Thema ist bereit sein und den Weg für Gott vorbereiten. Diese beiden Themen stehen über diesem Tag und das werde ich jetzt entfalten, was es für uns bedeutet. Zunächst einmal Trost. Ich glaube, dass viele Menschen auf unserer Welt die Sehnsucht nach Trost kennen. Mal mehr, mal weniger, mal intensiv oder auch weniger. Und Menschen, die Trost brauchen, die befinden sich ja immer in irgendeiner Krise, in irgendeiner Not. Eine Liebe ist enttäuscht, Lebenschancen sind verloren, man hat Not, man hat Einsamkeit, Tod, Krankheit, Schulden. Es gibt ja die unterschiedlichsten Krisen, die Menschen haben, warum Menschen Trost brauchen. Geplatzte Träume, unerfüllte Pläne. Die Sehnsucht nach Trost kennen viele. Und vielleicht sagst du auch, ja, ich bin auch einer von denen, der manchmal Trost braucht. Manchmal ist es aber auch so, dass Menschen gar keinen Trost mehr erwarten können. Das habe ich schon oft erlebt bei älteren Leuten, die ihr Leben lang das Gefühl haben, ich habe nie Trost erlebt. Ich habe nie Trost empfangen. Und die haben gar nicht mehr die Hoffnung, das nochmal zu erleben, dass sie getröstet werden, dass sie ermutigt werden, dass sie gestärkt werden in ihren Nöten und in ihren Krisen. Und die sagen dann eher, Mensch, reiß dich zusammen, das muss gehen, das ging immer. Aber Sehnsucht nach Trost kennen doch viele. Ja, und es ist ja auch so, wer Trost braucht, zeigt Schwäche, ja? Wer will schon gerne schwach sein? Wer will schon eingestehen, ja, ich bin in einer Not, ich bin in einem Kummer, ich brauche Trost, ich brauche Zuwendung, ich brauche Hilfe. Das wollen wir doch alle miteinander nicht. Wir wollen doch stark sein. Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Wer gibt schon gern zu? Vor dem Arbeitskollegen oder vor dem Nachbarn? Mensch, ich brauche Trost, ich brauche dich. Ich brauche Hilfe. Das wollen wir doch alle miteinander so nicht eingestehen. Schwachheit, das gibt keiner gerne zu. Jetzt frage ich dich, wie ist es bei dir? Kennst du solche Zeiten des Verlustes, der Traurigkeit, der Not, der Verzweiflung, dass du sagst, ja, ich kenne das, ich weiß, wie wichtig das ist, Trost zu erleben? Oder kennst du es vielleicht auch, Menschen begleitet zu haben und getröstet zu haben und ihnen Mut gemacht zu haben? Das ist das Thema des heutigen dritten Advent und wir hören jetzt, gelesen von Katrin Obermeier aus der Basisbibel, den Predigttext, der für den heutigen Sonntag von unserer evangelischen Kirche vorgeschlagen wurde.
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet herzlich mit Jerusalem. Sagt über die Stadt, ihre Leidenszeit ist zu Ende. Ihre Schuld ist restlos abgezahlt. Denn für all ihre Vergehen wurde sie vom Herrn doppelt bestraft. Eine Stimme ruft, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn. Ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen. Das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Alle Menschen miteinander werden es sehen, denn der Herr selbst hat es gesagt. Eine Stimme spricht, verkünde. Ich fragte, was soll ich verkünden? Alle Menschen sind doch wie Gras. In ihrer ganzen Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Wind des Herrn darüber weht. Nichts als Gras ist das Volk. Ja, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin, für die Stadt Zion. Verkünde deine Botschaft mit kraftvoller Stimme, du Freudenbotin für Jerusalem. Verkünde sie, hab keine Angst. Sprich zu den Städten Judas, seht, da kommt euer Gott. Seht, Gott der Herr, er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Seht, mit ihm kommt sein Volk, die er befreit hat, ziehen vor ihm her. Wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere führt er sicher.
Herzlichen Dank. Der Predigtext für heute. Und er beginnt eindringlich: Tröstet, tröstet mein Volk, sagt Gott. Das ist ihm wichtig, das ist etwas, was ihm ganz groß auf dem Herzen liegt. Er sagt es doppelt: Tröstet mein Volk. Das ist seine Priorität. Er möchte, dass Israel getröstet wird. Und das hatten die Juden auch nötig. Ja? Was war die Situation? Bei den Prophetenbüchern ist es immer wichtig zu gucken, in welcher Situation erklingt dieses Wort. Die Juden waren weggeführt worden in das Exil, in die Gefangenschaft nach Babylon, das ist der heutige Irak. Und sie haben die Erfahrung gemacht, ihre Stadt Jerusalem wurde zerstört, es wurde alles zunichte gemacht, der Tempel wurde abgerissen und das war mehr als nur, dieses Haus ist weg. Der Tempel war weg, war für die Juden das Gefühl, Gott ist weg. Gott ist nicht mehr da. Gott ist nicht mehr an unserer Seite. Und das war eine große Krise, die Israel hatte, die größte Krise in seiner Geschichte. Und dort hinein klingt jetzt dieser eindringliche Ruf Gottes: Tröstet, tröstet mein Volk. Und das macht Hoffnung, aber es irritiert auch. Ja? Denn die Juden haben sich gefragt, warum sollten wir denn getröstet sein? Es liegt doch alles nieder, es ist alles kaputt. Wir sind weit weg, wir haben keine Zukunft. Warum Trost? Und ich möchte an dieser Stelle jetzt mal mit euch darüber nachdenken, wie Trost eigentlich funktioniert. Wodurch werden wir denn getröstet? Was hilft uns denn in der Not? Wie erfahren wir Trost? Und wie können wir auch andere trösten? Wie geht das? Ich habe bei der Vorbereitung zwei Antworten gefunden. Es gibt vielleicht noch mehr. Aber Antworten, die ich aus meinem eigenen Leben kenne, wie Trost eigentlich funktioniert. Das eine, und das erlebe ich eigentlich am stärksten, das ist Zuwendung und Nähe. In meiner eigenen Lebenserfahrung und auch bei der Begleitung von Menschen in Krisen weiß ich, die Leute brauchen keine großen Erklärungen, keine Worte, das auch. Aber das Wichtigste ist das Signal, hey, ich stehe dir bei. Du bist nicht alleine. Du musst diese Krisenzeit nicht alleine durchmachen, sondern ich will bei dir sein. Ich will dich mittragen. Ich will mitklagen. Ich will mit, ja auch mal weinen. Ich will mitschweigen. Ich bin da. Und wenn man zu früh zu viele Worte macht, kann das eher erschlagen. Und auch fromme Worte helfen da nicht immer gleich. Ja? Sondern das kann Menschen erschlagen. Nein, manchmal ist es dran, eben nicht zu reden, da zu sein. Und, aber das sind die Menschen unterschiedlich, ich finde persönlich auch Berührungen wichtig. Dass man mal jemanden in den Arm nimmt. Dass man jemanden mal auf die Schulter fasst und ihm zeigt, hey, du bist nicht alleine. Also Nähe und Zuwendung, das ist für mich der eine Punkt, wie Menschen Trost erleben. Und vielleicht könnt ihr das aus eurem Leben auch bestätigen. Es gibt aber auch das andere, das ist der zweite Punkt. Manchmal brauchen Menschen auch gute Gründe, um getrost zu sein. Ja? Je nachdem, wie Menschen ticken. Es gibt Menschen, die sind sehr rational. Die sind sehr, die denken viel und die verarbeiten auch Krisen durch ihr Denken. Und wenn die gute Gründe haben, um getrost zu sein, dann klappt das, dann hilft das. Ich will euch ein Beispiel geben. Ich habe eine Frau vor Augen. Niemanden von hier, keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht Rätsel raten. Die hat eine Diagnose bekommen, dass sie Krebs hat. Und wer das kennt aus dem eigenen Erleben, oder von der Begleitung von Menschen, das ist eine Nachricht, die erst einmal den Boden unter den Füßen wegzieht. Wenn du von deinem Arzt hörst, sie haben Krebs. Ja? Aber dann sagt der Arzt direkt, aber sie können getrost sein. Und zwar gibt es dafür gute Gründe. Erstens werden 90% aller Menschen mit dieser Krebsart wieder gesund. Zweitens schlägt die Chemo sehr gut an. Und drittens, bei ihnen ist der Tumor klein und er hat noch nicht gestreut. Es gibt 3 gute Gründe, warum sie getrost sein können. Und das ist dann so. Dann ist nicht alles weg, man ist nicht locker und beschwingt, aber das kann Menschen trösten, wenn sie gute Gründe haben, getrost zu sein. Genau. Und diese beiden Punkte kenne ich aus meinem Leben. Vielleicht würdet ihr in einer Gesprächsrunde noch andere Erfahrungen nennen, wie ihr Trost erlebt habt, selbst oder in der Beratung, in der Seelsorge. Ja, oder mit Freunden, wie Trost eigentlich geht. Ja, aber warum sollte Israel denn getrost sein? Schenkt Gott irgendeinen Grund? Gibt Gott irgendeinen Grund in diesem Text? Ja, Gott begründet seine Ermutigung. Gott sagt nämlich, es reicht, es ist genug. Eure Knechtschaft soll vorbei sein. Ihr habt lange genug gelitten. Ich komme. Ich werde euch helfen, ich werde euch trösten und ich werde die große Wende schaffen. Und darum seid getrost. Gott gibt einen Grund für den Trost. Und die Geschichte zeigt, das sind keine frommen Sprüche von Gott. Gott hat das wahrgemacht. Gott hat das realisiert. Gott hat wirklich die Wende herbeigeführt. Im Jahr 535 war es, dass ein persischer König, der Kyros, hat ein Edikt erlassen, die Juden durften wieder zurückkehren. Sie sollten wieder alles aufbauen. Ja, und dann kamen sie, und da war natürlich noch alles im Chaos, Tempel und so. Und das hat dann auch Jahrzehnte gedauert. Aber sie durften wieder neu anfangen. Und damit haben sie nicht gerechnet. Und hier zeigt Gott, ich mache mein Versprechen wahr. Es gibt gute Gründe, dass ihr getrost sein könnt. Es reicht, hat Gott gesagt. Und es reicht, hat Gott auch vor 2000 Jahren gesagt. Und jetzt kommst du ins Spiel. Jetzt kommen wir ins Spiel. Gott hat sich die Menschheit angeguckt und hat unser Elend gesehen. Unser Elend, dass wir so dumm sind, ohne ihn durchs Leben zu gehen. Unser Elend, dass wir viel Leid über uns bringen und die ganze Welt, dass wir diese Welt ausbeuten, dass wir Mauern errichten zwischen uns, dass wir Leid zufügen, dass wir morden, dass wir lügen. Gott hat unsere Not gesehen und er hat gesagt, es reicht. Ich bringe eine Wende. Ich bringe etwas, was ganz neu ist. Und zwar komme ich. Ich komme zu euch, um Veränderung zu bringen. Ich komme zu euch, um etwas Neues zu starten. Ich komme. Und das hat Gott dann getan. Vor 2000 Jahren ist er wirklich gekommen. In Jesus von Nazareth hat er sich auf den Weg gemacht. Und das bedeutet Advent, Ankunft. Gott sagt, ich komme. Darum feiern wir Advent. Und ich freue mich, nochmal Advent in diesem Jahr mit euch zu feiern, euch zu sehen. Und ich hoffe, ihr hattet bisher eine schöne Adventszeit. Gott sagt, es reicht. Ich bin gekommen. Aber, und jetzt wird's wichtig, das andere war auch schon wichtig, aber das ist mir besonders wichtig, nämlich Advent heißt nicht nur, Gott ist damals gekommen, sondern Gott will täglich zu dir kommen. Gott möchte, dass es jeden Tag Grund gibt für eine Kerze, für Lebkuchen und Zimttee. Ja? Gott will kommen in dein Leben. Gott will dich berühren. Gott will dich ermutigen. Gott will dich trösten. Es darf immer wieder neu Advent werden bei dir. Das ist der erste Punkt gewesen, das erste Thema des heutigen Gottesdienstes, Trost. Tröstet mein Volk. Und ich habe zu Gott gesagt bei der Vorbereitung, das mache ich. Ich komme und ich tröste mein Volk, meine Gemeinde. Tröst, seid getrost. Und das zweite Thema, das klang auch schon an, in der Moderation, nämlich bereit sein und Gott den Weg bereiten. In diesem Text finden wir eine eigentümliche Spannung, die haben wir schon im Wochenspruch gehört. Hier heißt es nämlich auf der einen Seite, der Herr kommt gewaltig. Ja? Was bedeutet das? Naja, Gott setzt sich durch, Gott kommt auf jeden Fall, Gott lässt sich nicht aufhalten. Gott lässt seine Pläne nicht durchkreuzen und wir sehen das, ein Herodes konnte das nicht durchkreuzen, ein Pilatus auch nicht. Gott setzt sich durch, Gott kommt gewaltig. Es heißt aber auch, und das finde ich irgendwie in einer Spannung, bereitet dem Herrn den Weg, macht eine Bahn für Gott. Da habe ich mich gefragt, das bedeutet doch, müssen wir erst aktiv werden, damit Gott kommen kann? Müssen wir ihm erst den Weg bereiten? Findet er sonst nicht den Weg zu uns? Müssen wir erst Voraussetzungen schaffen, damit Gott kommen kann? Was ist er nun? Ist er gewaltig und mächtig und kommt? Oder ist er darauf angewiesen, dass wir ihm den Weg bereiten? Ich finde, das ist eine Spannung. Und diese Spannung betrifft aber über unseren Glauben grundsätzlich. Ja? Für deinen Glauben gilt, dass Gott ist, der alles tut, der dich anspricht, der dich zum Glauben führt und der dich auch ans Ziel bringt. Alles tut Gott. Es heißt aber auch, du bist gefragt mit deinen Entscheidungen, mit deinen Prioritäten, mit dem, was du auch anstellst mit deinem Leben. Du hast ja Verantwortung. Und diese Spannung bleibt. Einerseits, Gott tut alles und er führt uns zum Ziel und andererseits, wir sind gefragt mit unserem Leben. Und ich finde es wichtig, dass wir diese Spannung nicht auflösen. Und darum heißt es eben auch im Wochenspruch, bereitet dem Herrn den Weg. Der Herr kommt gewaltig. Was heißt das denn jetzt eigentlich? Wie kann ich denn für Jesus den Weg bereiten in meinem Leben? Wie soll das gehen? Was heißt das ganz konkret und ganz praktisch? Früher, als ich noch jung war, ich bin immer noch jung, oder? Also wenn ich mir euch so angucke, nein, Spaß, nein. Natürlich, ihr seid auch alle sehr jugendlich. Nein, war ein Spaß. Nein. Im Ernst, früher, als ich noch ein bisschen radikaler in meinem Glauben war, da dachte ich, ja, ich muss erst mal aufräumen in meinem Leben. Damit sich Jesus wohlfühlt, muss ich mein Lebenshaus aufräumen. Ich muss mit der Schuld brechen, ich muss Versöhnung suchen. Ich muss schlechte Gewohnheiten ablegen, ich muss es richtig machen. Denn wenn ich es nicht schön mache in meinem Leben, dann kommt Jesus vielleicht nicht oder dann sagt er, oh Thorsten, räum erst mal auf, dann komme ich wieder, ja. Denn wenn Besuch kommt, ne, stellt euch vor, hoher Besuch kommt, dann machen wir das ja auch so, ne? Dann gibt es immer einen Grund zu putzen, na, vielleicht sonst auch, ne? Aber dann machen wir es schön. Das Wohnzimmer, die Küche, das soll alles schön sein, wenn Besuch kommt. Und so dachte ich auch immer bei Jesus, wenn Jesus kommt, wenn ich ihn in mein Leben einladen will, auch wenn ich Abendmahl feiern will und so, dann muss es schön sein, denn sonst, ja, fühlt er sich nicht wohl. Ich denke das nicht mehr so. Ich denke das ganz anders mittlerweile. Denn zum Aufräumen brauche ich ja Jesus. Ja? Wie will ich denn aufräumen in meinem Leben ohne Jesus? Damit ich überhaupt sauber machen kann, damit ich mein Leben ordnen kann, damit ich schuldlos werden kann, dazu brauche ich ihn doch. Das kann ich doch erstmal gar nicht allein und sage, Jesus, jetzt darfst du kommen. Nee, Jesus will ja gerade kommen, wenn es dreckig ist. Gerade wenn Schuld da ist. Gerade wenn du nicht klarkommst, gerade dann will er ja kommen und nicht erst, wenn du es sauber gemacht hast. Das ist der Unterschied zwischen diesem Besuch und jedem Besuch, den wir erwarten. Und das finde ich so hilfreich. dass ich sagen kann, es ist echt ein Chaos in meinem Leben. Es ist dunkel, es ist dreckig, es ist vieles nicht geordnet. Komm und hilf mir, Klarschiff zu machen. Und dann ist es so, wenn er da ist, dann will er uns helfen aufzuräumen. Dann will er Zimmer für Zimmer angucken und will sagen, hey, gucken wir uns mal dieses Zimmer an, wie es hier aussieht. Darf ich dir helfen? Darf ich dir helfen, dass es hier schön wird, dass es sauber wird? Es gibt in unserem Leben unterschiedliche Zimmer. Das eine Zimmer heißt Beziehungen. Zu unseren Kindern, zu den Eltern, zu den Nachbarn, zu den Arbeitskollegen. Und Jesus wünscht sich, dass wir in Ordnung kommen in unseren Beziehungen. Dass wir freundlich umgehen miteinander. Dass wir liebevoll umgehen miteinander. Da will er uns zu helfen. Er will diesen Lebensbereich, dieses Zimmer, will er Ordnung bringen. Es gibt ein Zimmer, das heißt Partnerschaft und Sexualität. Jesus ist es so wichtig, dass wir treu sind. In Worten und Gedanken und in unserem Handeln. Dass wir nicht das aufs Spiel setzen, was uns hält. Und er möchte da mitreden und möchte sagen, hey, ich will dir helfen in diesem Bereich, dass du klarkommst, dass du Klarheit hast. Es gibt ein Zimmer, das heißt Umgang mit Zeit. Dass wir überlegen, sag mal, welche Prioritäten setze ich eigentlich? Wir haben alle dieselbe Zeit. 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Wofür setze ich meine Zeit ein? Was sind meine Prioritäten? Und wenn Jesus in diesem Zimmer ist und mit uns dieses Zimmer anguckt, dann werden wir vielleicht andere Prioritäten setzen, als dass wir es ohne Jesus tun würden. Und da gibt es noch ein Zimmer, das heißt Umgang mit Geld. Auch da ist die Frage. Jeder von uns hat nicht gleich viel Geld, das sicherlich nicht. Aber wir alle haben irgendeine Form von Besitz von, ja, wir alle haben irgendwie Dinge, die uns gehören. Und die Frage ist, was stellen wir mit dem an, was uns gehört? Wie gehen wir damit um? Wofür geben wir Geld aus? Auch da will Jesus mitreden. Aber eben nicht mit brachialer Gewalt, ich bin jetzt hier in dem Zimmer, geh du mal raus, sondern hey, lass uns das Zimmer mal angucken. Das waren genügend Beispiele. Es gibt in deinem Lebenshaus noch andere Zimmer vielleicht. Vielleicht würden dir noch andere Zimmer einfallen. Würde ich gerne mal mit euch drüber sprechen. Welche Zimmer gibt es bei dir, wo du sagst, ja, da müsste Jesus mal rein. Da müsste er mal aufräumen. Da müsste er mal sauber machen. Da bräuchte ich seine Hilfe. Ja, aber was heißt es denn nun? Ne? Was heißt es denn jetzt wirklich, den Weg zu bereiten? Wenn ich schon nicht aufräumen muss, das ist ganz einfach. Nämlich offen zu sein für Jesus. Offen zu sein für Jesus. Das heißt in der Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn du mir aufmachst, dann komme ich. Dann komme ich zu dir. Jesus kommt nicht mit der Brechstange. Jesus macht das nicht wie die Herrscher dieser Welt, wie Putin, der einfach ein Land überrollt, der tritt nicht die Lebenstür ein, sondern er klopft an. Hey, bist du da? Willst du aufmachen? Willst du dich für mich öffnen? Er macht das behutsam. Aber wenn du dann sagst, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Ich will, dass es Advent wird. Jeden Tag neu, dann kommt er, dann ist er da. Das genügt, um den Weg dem Herrn zu bereiten. Ich komme zum Schluss. Jesaja 40 bringt zwei Botschaften mit, die ich euch heute entfaltet habe. Jesus ist gekommen im Stall von Bethlehem und er will heute kommen und er bringt Trost mit. Trost und Ermutigung für dich. Der du heute hier bist, die du heute hier bist. Und die zweite Botschaft war, bereite ihm den Weg. Der kommt nicht ohne Einladung. Der wird sich nicht gewaltsam Zutritt verschaffen. Er kommt in dein Leben, wenn du ihn einlässt. Ich will ihm meine Herzenstür öffnen. Immer wieder neu. Machst du mit?